Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Heute trägt der Gottesdienst den Titel Erlösung, brauche ich das? Und wir befinden uns in einer Predigtreihe, die den schönen Titel Die Welt ist nicht genug trägt. Jenseits, Erlösung, Gebet und Sinn sind die vier Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Vor zwei Wochen ging es um Jenseits. Und wenn ihr die Predigt verpasst habt, ihr könnt sie im Internet unter www.citychurch.de anhören. Und Christoph hat sich ja nach seiner Predigt euren Fragen gestellt, die ihr per SMS während der ganzen Predigt stellen konntet. Und heute ist es wieder so. Ihr habt während der Predigt und auch noch bei dem Lied danach die Möglichkeit, anonym per SMS Fragen an die eingeblendete Nummer zu schicken. Aber keine Angst, sie wird noch stehen bleiben. Also wenn euch nachher eine Frage einfällt, habt ihr auch noch die Möglichkeit. Und ich habe dann das Vergnügen, nach der Predigt Rede und Antwort zu den Fragen oder zumindest zu einigen von denen zu stehen. Der Christoph hat auch mal was sehr Lustiges mit diesen Fragen erlebt. Er war im Januar auf einer Konferenz, die nennt sich Inno, und da ging es um Kirche in der Postmoderne. Und das Modell der City Church nennt sich attraktional im Fachjargon. Und ihm wurde dann per SMS die Frage gestellt, ob attraktionale Gemeinden eigentlich immer attraktive Pastoren brauchen. Und Christoph hat ja auch letztes Mal erwähnt, dass das mein Diensthandy ist, aber ich einen Freund habe und nicht zum Mittagessen eingeladen werden möchte. Ja, ich habe einen Freund, aber es besteht kein kausaler Zusammenhang zu einer Mittagsessen-Einladung. Also wenn ihr gern diskutiert oder wenn ihr gern esst, könnt ihr euch gern mal bei mir melden. Ich bin nur noch bis zur Sommerpause da, also nicht mehr lang. So, das hätten wir geklärt. Man überlegt ja immer, wie man gut einsteigen kann. Und heute hat Christoph Schmitter mir quasi eine Steilvorlage geliefert, ohne es zu wissen. Er hat ein Buch geschrieben. Ich als seine Praktikantin durfte schon vorab lesen und ich würde sagen, es lohnt sich. Wenn du noch ein Buch für einen Urlaub brauchst oder einen Geschenktipp willst, dann kauf es. Im Moment kann man es nur vorbestellen, aber schon bald wird es geben. Und es gibt eine kleine Passage zum Thema Erlösung, die würde ich euch gern vorlesen und euch damit einen kleinen Einblick gewähren. Ein Freund von mir sitzt in irgendeinem christlichen Vortrag. Der Referent spricht über Sünde und Gnade und Erlösung. Und er fragte in die Runde, hat jemand ein gutes Beispiel, ein Bild, ein Vergleich für das, was wir Erlösung nennen? Mein Freund ist ein Typ mit einem sehr trockenen Humor. Er meldet sich und sagt, ich habe 2 große Hunde, mit denen bin ich jeden Tag unterwegs, meistens kurz nach dem Kaffee trinken. Und wenn die Hunde dann herumtollen und hier und dort ihre Urinmarken hinterlassen, dann muss ich irgendwann selbst. Und dann versuche ich bis zu Hause einzuhalten, aber irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Und dann mache ich es wie die Hunde und suche mir einen Baum. Und wissen Sie was? Das ist Erlösung. Also wenn ihr nur eine Sache von dieser Predigt behaltet, dann ja vielleicht dieses Bild. Es ist auf jeden Fall sehr witzig und auch tiefsinnig. Und wir gucken jetzt eine Szene aus dem Film Notting Hill. Und jetzt erzähle ich euch mal, warum ich den letzten Brownie verdient hätte. Ich habe 4 Geschwister. 4 Brüder, wie sollte es anders sein? Ich bin die 3., aber es ist eigentlich egal, weil ich mich immer wie das 5. Rad am Wagen gefühlt habe. In unserer Gesellschaft zählen Frauen einfach nichts. Die Jungs durften alles draußen spielen, fluchen, zur Schule gehen. Und ich musste immer brav bei Mama bleiben und kochen lernen und die Wäsche von den Jungs waschen. Immer schön die Augen auf den Boden richten, wenn Männer vorbeikommen. Dabei war ich so neugierig, aber mit Fremden reden war sowieso verboten. Eigentlich immer reden, ohne gefragt zu sein. Mit 13 Jahren wurde ich dann das erste Mal verheiratet. Mit 13. Der Typ war schon 34, also knappe 20 Jahre zwischen uns. Er hat mich angeekelt. Ich weiß noch, wie schlimm ich es fand, als ich zum ersten Mal in sein Haus gegangen bin. Niemand hat mich gefragt, ob ich das will oder von was ich träume oder in wen ich verliebt bin. Naja, der hatte einen Unfall in seiner Schreinerei und war nach einem Jahr tot. Aber dann wurde es eigentlich nur schlimmer. Ich war 14 und dann hat mich sein Bruder geheiratet. Der war allerdings schon 42 und hat mich regelmäßig als Miststück und nutzlos bezeichnet und mir vorgeworfen, ich hätte seinen Bruder umgebracht. Der ist dann in einer Schlägerei ziemlich übel verprügelt worden und 2 Wochen später den Folgen erlegen. Aber dann wurde ich an seinen Cousin weiter verheiratet. Der war 45 und seine Frau war gerade im Kindbett gestorben. Ich durfte mich dann also um seine Kinder kümmern und mir ständig sein Gejammer anhören, wie toll seine Frau war und wie schlimm es ist, was passiert ist und dass ich nicht so hübsch bin wie sie und dass ich nicht so gut kochen kann und dass er nicht zufrieden ist, wie ich seine Kinder erziehe. Kein Wunder, die waren ungefähr so alt wie ich. Ja, der Typ ist auf jeden Fall eines Morgens dann nicht mehr aufgewacht, wahrscheinlich aus Kummer um seine ach so perfekte Frau. Dann kam Ehemann Nummer 4. Ich wurde immer weitergereicht. An den erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Der hat nur noch, also ich weiß noch, dass er so übel gerochen hat, weil er mit Leder gearbeitet hat. Der hat sich auf jeden Fall mit den Falschen angelegt, paar fiese Typen, und die haben den dann Kopf kürzer gemacht. Wahrscheinlich wieder alleine da. Und dann kam Ehemann Nummer 5. Der war schon 57, als wir verheiratet wurden, und es war eigentlich klar, dass ich ihn nur pflegen muss, bis er stirbt. Es hat dann zum Glück nicht lang gedauert, und alles in allem sind dann 10 Jahre vorbei und 5 Männer. Und ich hatte dann die Nase sowas von voll. Ich habe mir geschworen, dass ich mich nicht nochmal verheiraten lasse. Also habe ich überlegt, was kann ich machen? Und da Frauen in unserer Gesellschaft, wie gesagt, keine Rechte haben, blieb mir eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich habe mich prostituiert. Die ersten Male waren echt schlimm. Noch übler als mit meinen Ehemännern, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, dass das geht. Männer dürfen echt denken, sie dürfen alles, wenn sie dafür bezahlt haben. Aber eines Tages kam dann Philipp. Der hat erstmal nur mit mir geredet, sich zu mir gesetzt, gefragt, wie ich heiße und was ich gern mache und wovon ich träume. Er war total schüchtern und unsicher und ich habe mich sofort verliebt. Ich wusste, für mich gibt's nur noch ihn. Naja, der ist aber leider verheiratet mit so einer Furie von Frau. Und so haben wir uns eigentlich ganz gut arrangiert. Ich verdiene weiter Geld, um uns ein Zimmer herzurichten und so. Und er kommt vorbei, so oft es geht. Wir haben glückliche Stunden, aber für mich ist es echt hart, noch weiter mit anderen Männern zusammen sein zu müssen. Und was auch so krass ist, diese durchdringenden Blicke der Leute. Sie missbilligen, was ich tue. Sie verachten mich, sie lästern über mich und sie beschimpfen mich. Ich kann eigentlich nur noch raus, wenn niemand unterwegs ist. Und bei uns in Samaria ist das nur zur schlimmsten Mittagshitze. Ich habe einfach so ein riesiges Loch in mir, so eine Sehnsucht. Ich bin so einsam. Ich habe den Brownie verdient. So oder ähnlich skurril hätte vielleicht eine Frau, die wir aus einer kurzen Passage in der Bibel kennen, erzählt, wenn sie mit bei diesem Abendessen gewesen wäre. In der Bibel wird allerdings nichts von einem letzten Brownie berichtet. Ich will die Geschichte mal kurz skizzieren, wie wir sie da finden. Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs, es ist Mittag und alle haben Hunger, deswegen schickt Jesus Petrus und die anderen ins nächste Dorf, um Essen zu holen. Er setzt sich derweil an einen Brunnen und dann kommt zufällig eine Frau vorbei. Ist super ungewöhnlich, weil es mittags so heiß ist, dass alle Siesta machen, aber diese Frau schöpft Wasser. Er geht dann zu ihr und bittet sie um Wasser. Und das ist auch vollkommen ungewöhnlich, weil ein Mann nie einfach so eine fremde Frau ansprechen würde. Und zudem befindet sich dieser Brunnen in Samaria. Die waren total mit den Juden verfeindet, ungefähr genauso schlimm wie Franken und Bayern. Auf jeden Fall bittet Jesus sie um Wasser und fragt, und sie fragt dann, wie kannst du mich um Wasser bitten? Also ihr ist bewusst, wie skurril diese Frage ist. Und die Antwort von Jesus ist aber erstmal auch total skurril. Wenn du wüsstest, wer ich bin, hättest du mich gebeten, dir Wasser zu geben. Ich hätte dir nämlich lebendiges Wasser gegeben. Die Frau ist verwirrt und verteidigt diesen Brunnen und erklärt, wie alt und gut der ist und dass er alles Wasser hat, was sie braucht. Und Jesus sagt einfach nur, ja schon, aber jeder, der hier trinkt, wird wieder durstig. Bei dem Wasser, das ich habe, ist es anders. Es ist lebendiges Wasser. Die Frau will dieses Wasser natürlich, damit sie nicht immer in der Mittagshitze zum Brunnen laufen muss, sondern zu Hause bleiben kann wie alle anderen und sagt, ja, gib mir von diesem Wasser. Und Jesus sagt, alles klar, mache ich, aber hol erst deinen Mann. Und sie antwortet ehrlich und sagt, ich habe keinen. Und er sagt, stimmt, du hattest 5, aber der, mit dem du zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das ist übrigens die Passage, aus der ich dann vorher erzählt habe, ja. Und die Frau ist erstaunt, dass er das weiß und sagt, wow, du bist ein Prophet. Und Jesus sagt, nein, ich bin der Messias. Und dann stelle ich mir vor, wie der Frau der Krug aus der Hand fällt, das Wasser, das sie gerade mühsam geschöpft hatte. Und in der Bibel steht dann, dass sie ins Dorf rennt und die Leute zusammentrommelt. die Leute, die sie ja eigentlich verachtet haben und nicht mochten. Und schließlich ist dann das halbe Dorf am Boden. Jesus bleibt noch 2 Tage in diesem Dorf und viele fangen an, an ihn zu glauben. Soweit die Zusammenfassung von dieser Geschichte aus Johannes 4. Ich denke, man kann sehr viele unterschiedliche Texte aus der Bibel zum Thema Erlösung heranziehen und man kann auch sehr viele unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ich habe mich heute Morgen für die Frau im Brunnen entschieden, wie sie genannt wird, und ich will mit euch anschauen, was hier eigentlich passiert und was erlösend an dieser Begegnung ist. Jesus ist ja mit seinen Jüngern unterwegs, das ist normal. Die Frau schöpft mittags Wasser, das ist nicht normal, aber für diese Frau schon. Wir werden Zeugen einer zufälligen Begegnung. Und das passiert ja in unserem Leben ständig, aber selten ist es so verändernd wie diese. Jesus spricht die Frau an und bittet sie um Wasser. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass er das gemacht hat, weil er mit ihr über ihren Durst reden wollte. Und nicht, weil er unbedingt was zu trinken von ihr haben wollte. Jesus spricht ein wichtiges Thema in ihrem Leben an, ein Lebensthema. Durst ist ein Thema, mit dem sich die Frau auskennt. Durst danach, geliebt zu werden, anerkannt zu werden. Aber Jesus spricht sie auch erstmal sehr subtil an. Er lenkt das Thema auf Wasser, auf der einen Seite was Lebensnotwendiges, aber auch ein Smalltalk-Thema. Und die Frau versteht auch erstmal gar nicht die Doppeldeutigkeit dieses Gesprächs. Vielleicht, weil ihre Bedürfnisse und ihr Durst schon ganz verschüttet sind, verdrängt und überdeckt. Eigentlich will sie dieses Wasser ja nur, damit sie nicht jeden Mittag zum Brunnen rennen muss. Ihr reicht Wasser, das bei ihr zu Hause steht und nicht ausgeht. Aber Jesus meint mit diesem lebendigen Wasser erfülltes Leben. Leben, das diesen Namen verdient hat. Das ist ein Aspekt von Erlösung. Erlösung ist Leben, das diesen Namen verdient hat. Und dann, als diese Frau ihn eben um dieses Wasser bittet, platzt auf einmal die Bombe. Jesus legt seinen Finger in die tiefste Wunde der Frau und sagt, okay, hol deinen Mann. Gerade noch so nett und werbend und jetzt dieser Hammer. Die Frau antwortet sogar ehrlich und sagt, ich habe keinen. Aber Jesus macht einfach weiter und redet über die peinlichste und schmerzvollste Angelegenheit in ihrem Leben. Ihre 5 Ex-Männer und der Mann, mit dem sie jetzt in wilder Ehe zusammenlebt. Wenn wir nur diese Gesprächsfetzen überliefert hätten, dann wäre es irgendwie eine ziemlich düstere Geschichte. Jesus überrascht eine Prostituierte mit Details aus ihrem Leben. Er hat ja recht mit dem, was er sagt, aber wer hört schon gerne unangenehme Wahrheiten über sein Leben? Aber ich denke, wir dürfen nicht vergessen, was vorher passiert ist. Wie gesagt, Männer hätten damals nicht so einfach Frauen angesprochen. Sie hielten sie für die wertloseren Menschen. Jesus hat mit seinem Auftreten, wie es in der Bibel berichtet wird, die Rolle der Frau vollkommen neu definiert. Er sah sie als gleichwertige Gesprächspartnerin an. Das wäre damals für gelehrte Juden undenkbar gewesen. Und Jesus setzt sich in seiner Freiheit zu dieser Frau, was schon mal der erste Skandal ist. Und dann habe ich ja erwähnt, sie war Samaritanerin. Und Juden und Samaritaner hatten vollkommen unterschiedliche religiöse Ansichten, die nicht kompatibel waren. Und ich gehe auch davon aus, dass diese Frau eine Prostituierte war. Also der Mann, mit dem sie zusammen gewohnt hat, ist nicht ihr Mann und Frauen waren damals eigentlich finanziell komplett von ihrem Mann abhängig und hatten nicht viele Möglichkeiten, anders Geld zu verdienen. Das heißt, vermutlich hat sie sich auf diese Art und Weise ihr Geld verdient. Und Prostituierte damals erkannte man daran, dass sie offenes Haar hatten. Also ehrbare Frauen trugen ein Kopftuch und bedeckten ihr Haar. Und sie kam da vermutlich schon mit offenen Haaren an. Ist ja dann auch quasi Selbstwerbung. Also es waren 3 Kriterien, von denen jedes einzelne gereicht hätte, dass Jesus wartet, bis diese Frau wieder weg ist oder sogar den Brunnen verlässt, um ja nicht mit dieser Frau gesehen zu werden. Aber er begegnet ihr auf Augenhöhe, er respektiert sie, er spricht sie freundlich an und bittet sie sogar um was. Und das zeigt mir einfach Jesu absolute Souveränität und Freiheit. Er ist anders als wir. Er schätzt sie wert, indem er mit ihr redet. Und er bietet ihr lebendiges Wasser an. Wasser, das nicht ausgeht und Wasser, das jeden Durst stillt. Und er erklärt auch, warum er dieses Wasser hat. Er ist der Messias. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat Wasser für uns, das uns nicht verdursten lässt. Er bietet uns wahres Leben an, erfülltes Leben. Das will ja wohl jeder, aber kaum jemand ist so dreist, es anzubieten. Jesus schon. Er scheint zu wissen, was wahres Leben ist. Und zwar, weil er dieses wahre Leben mit seiner Person selbst verkörpert. Die Gabe dieses ewigen Lebens lässt sich nicht vom Geber ablösen. Jesus bietet lebendiges Wasser an und will damit für sich werben. Das heißt, wenn ich lebendiges Wasser will, dann geht der Weg nicht an Jesus vorbei. Aber ich darf probieren, ob er meinen Durst stillt. Er sagt, es ist was Belastbares, du kannst es ausprobieren. Aber was heißt denn, dass Jesus meinen Durst stillt? Wenn wir Jesus vertrauen und wenn wir uns auf dieses Wagnis des Glaubens einlassen, dann sind ja nicht auf einmal alle unsere Bedürfnisse weg. Ich werde mich trotzdem noch nach Liebe sehnen, nach Sicherheit, nach Anerkennung. Aber Jesus weiß um unseren Durst. Er sagt, wir werden nicht verdursten. Er hat Wasser, das für alle reicht, das für mich reicht, heute und morgen und immer. Und dieses Wasser ist zum Beispiel seine Liebe für mich. Mein Wert ist nicht definiert durch meine Leistung, sondern durch Gottes bedingungsloses Ja zu mir. Durch seine Liebe hat er das letzte und alles entscheidende Wort über mich gesprochen und ich brauche keine Angst mehr vor der Zukunft zu haben. Ich muss nicht verdursten, wenn ich bei Gott bin. Und das ist für mich Erlösung. Und Jesus zeigt hier, dass Erlösung Gnade und Wahrheit ist. Er hat das Wasser, das mich nicht verdursten lässt. Das ist Gnade. Aber er zeigt mir auch, dass ich durstig bin, selbst wenn ich es vielleicht gerade selber nicht merke. Das ist Wahrheit. Die Geschichte steht, wie gesagt, im Johannesevangelium. Und man kann ja beobachten, dass Markus, Matthäus und Lukas sehr ähnlich aufgebaut sind und auch sehr ähnlich erzählen. Und Johannes fällt vollkommen aus dem Rahmen. Und auch schon der Anfang seines Evangeliums, da redet er ja viel von Jesus als Logos, was meistens mit Wort übersetzt wird. Und in Kapitel 1 stellt er auch im Vers 17 Jesus so vor, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Durch Jesus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus hat beides mitgebracht, als er zu uns kam. Und das ist ja erstmal ein Spannungsfeld. Manchmal scheinen sie sich sogar zu widersprechen. Gnade sagt, es ist okay. Wahrheit sagt, du hast einen Fehler gemacht. Gnade sagt, das wird schon. Wahrheit sagt, du musst dran arbeiten. Gnade sagt, dir ist vergeben. Wahrheit sagt, du bist schuldig geworden. Je nach Situation mögen wir ja vielleicht eins lieber als das andere. Wenn es um andere geht, mag ich Wahrheit oft lieber. Wenn es um mich selber geht, mag ich Gnade oft lieber. Aber ich denke, was wir nicht machen dürfen, die beiden gegeneinander ausspielen. Wir dürfen auch nicht versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen Gnade und Wahrheit. Jesus war voller Gnade und voller Wahrheit. Und durch ihn sind beide zu uns gekommen und wir verlieren was, wenn wir versuchen, das eine gegen das andere auszuspielen oder das eine bevorzugen. Jesus begegnet dieser Frau sehr respektvoll und zeigt ihr auf, wie er ihr Leben für immer verändern kann. Aber im selben Atemzug spricht er auch an, was in ihrem Leben vielleicht eine Änderung bedürfte. Und dass ihre Vergangenheit alles andere als glatt gelaufen ist. Jesus sieht es aber als Chance. Er will weitermachen, nicht zurückschauen. Und wenn wir sehen, wie Jesus weitergemacht hat, dann zieht sich diese Gnade-Wahrheit-Thematik durch sein ganzes Leben. Beides können wir bei ihm finden, sogar am Kreuz. Die Wahrheit hat ihn ans Kreuz gebracht und die Gnade hält ihn da. Die Wahrheit bringt ihn ans Kreuz und die Gnade hält ihn da. Und weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, weiß ich auch, wo ich mit meinen Sehnsüchten hin kann. Zu diesem Jesus am Kreuz. Er kennt die Sehnsucht, nicht alleine zu sein. Und er kennt auch die Sehnsucht, geliebt zu werden und die Sehnsucht, dass die Menge ihm zujubelt. Er kennt die Sehnsucht nach Sicherheit. Und im Johannesevangelium wird uns auch berichtet, dass Jesus Durst am Kreuz hatte. Er, das lebendige Wasser, hat in diesem Moment furchtbaren Durst. in diesem Moment, der Gott verlassen hat, ist er unglaublich durstig. Wahrscheinlich war das der allerdurstigste Moment seines Lebens. Aber gerade weil er diesen Moment für uns durchlitten hat, sind wir mit unserem Durst nicht mehr alleine. Wir haben jemand, der uns und unseren Durst kennt und uns herzlich einlädt, zu ihm zu kommen. Er will uns zu trinken geben. Er will nicht, dass wir verdursten. Und du weißt selber am besten, was Durst in deinem Leben bedeutet. Sehnsucht nach wahrem Leben, nach erfülltem Leben. Vielleicht ist es, wie bei mir, die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Oder vielleicht ist es auch erstmal bei dir so wie mit der Frau, die erstmal gar nicht mitgekriegt hat, wovon Jesus redet, weil ihre Bedürfnisse schon verschüttet waren, weil sie sie weit weggeschlossen hatte. Ich glaube, dass wir mit Jesus alles besprechen können, wovon wir träumen und was wir uns wünschen. Er wird nicht alles davon erfüllen, aber er will wissen, was uns beschäftigt und er will mit uns träumen und er will, dass wir zu ihm kommen mit unserem Durst. Die Frau im Brunnen hat es so inspiriert, dass sie alle stehen und liegen hat lassen und ins Dorf gerannt ist, um diesen Menschen von diesem Mann zu erzählen, der sie so fasziniert hat. Jesus will uns erlösen. Er will dich erlösen vom Gefühl der Bedeutungslosigkeit, vom Neidischsein, vom Eitelsein, von dem Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Er will dich erlösen von dem Gefühl, nicht geliebt zu werden. Und er will dich von deiner Schuld erlösen. Wir Menschen machen Fehler. Und Jesus weiß darum. Und er wusste auch um die Fehler der Frau. Und zwar noch bevor er ihr liebevoll begegnet. Wir wissen nicht, ob sie ihr Leben nach dieser Begegnung verändert hat. Aber selbst wenn er sie ein Jahr später wieder getroffen hätte und sie hätte nichts verändert, wäre er ihr liebevoll begegnet. Aber ich glaube, wenn Gottes Liebe uns trifft und erlöst, dann sind wir in der Lage, was zu verändern. Gottes Liebe verändert, das erleben Menschen und das kannst du auch erleben, wenn du dich drauf einlässt. Und deswegen würde ich sagen, Erlösung, brauche ich das? Ja, aber das will ich auch. Ich will es unbedingt, weil es die frohe Botschaft ist, weil es mein Leben zum Guten verändern kann und weil es mich für immer verändern kann. Und wenn du dich auf diese angebotene Erlösung einlässt, auf dieses lebendige Wasser, dann kann ich dir leider nicht versprechen, dass sich deine Situation ändern wird zum Guten. Die Situation wird die gleiche sein, aber ich bin nicht mehr die gleiche. Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn man eine dunkle Brille aufhat, durch die alles noch ein bisschen dunkler aussieht. Und wenn ich zulasse, dass Jesus mir diese Brille abnimmt und ich die Wirklichkeit auf einmal heller und erlöster sehe, so in die Richtung. Ich bin nicht alleine mit meinen Problemen und Sorgen. Jesus weiß darum und er hat sie mitgenommen zum Kreuz. Genauso wie meinen Durst, den er da nochmal durchlitten hat. Erlösung ist Leben, das diesen Namen verdient hat. Erlösung ist Gnade und Wahrheit. Und Erlösung ist, dass bei Gott keiner verdursten muss. Amen. Die Band singt jetzt noch mit uns das Lied »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Ich finde es einen der schönsten Sätze auf der Welt. Ihr könnt währenddessen noch SMS schreiben, aber Achtung, dass es die richtige Nummer ist, ne Conny? Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Christoph für Fragen für mich hat.
Ja, die meisten Fragen kamen jetzt während des letzten Liedes. Vorher habe ich mir versucht, das schön einmal aufzuschreiben. Jetzt ist also die Frage, ob ich mit diesem Handy so umgehen kann, dass ich die Fragen noch finde. Also die erste Frage, die wird dir gefallen, denn die ist sehr simpel und glaube ich leicht zu beantworten. Wer im Film bekam denn nun den Brownie, wollen Leute wissen. Weißt du das?
Oh, nein. Also, wer?
Anna ist wer?
Nein, aber sie brechen danach in Lachen aus, weil sie sie verarscht hat, weil sie nur so getan hat, als ob sie so ein trauriges Leben hat, glaube ich. Nein, ich weiß es nicht, es tut mir leid. Aber das ist der einzige Kinofilm, in dem ich zweimal im Kino war, aber ich glaube, da war ich ungefähr 12.
Okay, gut. Jetzt eine gewichtigere Frage. Wer von Jesu Wasser trinkt, wird, in Anführungszeichen, nimmer mehr dürsten, so steht's da. Ganz schön höher Anspruch. Wie ist das deiner Meinung nach von Jesus gemeint? Nimmer mehr dürsten.
Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich Luther oder Elberfelder, also so wie man es oft liest. Aber ich habe es ja jetzt sehr interpretiert als ein, es ist nicht, dass wir keinen Durst mehr haben werden, sondern dass wir nicht verdursten müssen, weil das eine Realität ist, die ich in meinem Leben erlebe, dass wir immer wieder trinken müssen, dass wir immer wieder zu ihm kommen müssen, aber dass das auch der Ort ist, an dem unser Durst gestillt werden kann. Und dass, wenn wir um Gottes Liebe wissen, wir auch wissen, dass wir nicht verdursten müssen.
Okay, dann gibt es eine Frage, die dreht sich ums Thema Sexualität. Dies ist eigentlich, das trifft das Thema nicht ganz, ist sozusagen ausgehend vom Thema eine Frage. Deswegen, ich würde sagen, die lassen wir weg und wir beantworten sie bei Facebook wie letztes Mal. Ihr könnt also am Dienstag, Mittwoch, wenn die Christina nicht will, mache ich es, könnt ihr diese Frage bei Facebook finden und antworten dazu. Und ihr könnt auch selber eure Meinung sagen, denn das hier ist ein bisschen eine spannende Frage. Lest einfach mal. Das ist übrigens ein bisschen Werbung, auf unsere Facebook-Seite zu gucken. Wer ist Conny?
Conny ist ein Freund von mir und der Mann von Wirte, der letztes Mal versucht hat, mir SMS-Fragen zu stellen, aber leider eine Ziffer vertauscht hat und die kam nicht bei mir an.
Okay, dazu passt übrigens eine Frage an Ruven. Jemand will wissen, ob du noch Single bist und wie deine Nummer ist. Den müsst ihr selbst ansprechen. Also den Mut müsst ihr schon aufbringen. Fragt den selbst, ich gebe euch die Nummer nicht.
Ruven ist übrigens auch ein Freund von Conny.
So, noch eine, wieder jetzt nicht so ganz witzige, sondern ernst gemeinte Frage. Meine Freundin betont immer, dass man nur durch Wiedergeburt Erlösung findet. Was bedeutet eigentlich Wiedergeburt? Kannst du auch eine Predigt drüber halten, aber was fällt dir spontan dazu ein?
Ja, das ist spannend. Ich glaube, da wird ja vor allem in der Stelle in Johannes 3, Jesu Gespräch mit Nikodemus, was quasi direkt vor der Geschichte, die ich erzählt habe, kommt. Ja, ich denke, dogmatisch würde man sehr viele Unterschiede zwischen Erlösung und Wiedergeburt finden. Ich glaube, Wiedergeburt ist einfach dieses Bild, dass etwas Ganzheitliches passiert, dass alles neu wird. Nicht nur ein Bereich im Leben, sondern dass Gott uns wirklich komplett verändern möchte. Und ich denke, man kann es als das Gleiche sehen, weil das Gleiche passiert. Gott macht uns neu.
Okay, vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Jetzt habe ich es gerade verklickt. Moment. Ist es biblisch, also aus meiner Erinnerung, ob es biblisch gesehen richtig ist, Jesus in Bildern so darzustellen, wie er da dargestellt war?
Ach so, ja, man könnte natürlich wegen dem, du sollst hier kein Bildnis machen. Ich finde es immer schön, auch was Visuelles zu haben. Und ich fand gerade an diesem Bild schön, dass Jesus nicht nur die Frau anguckt, sondern auch auf die Menschen guckt, die dieses Bild anschauen. Weil ich glaube, bei dieser Szene geht es ja sowieso mehr um uns als um die Frau. Und deswegen habe ich mir erlaubt, eine Darstellung von Jesus zu nehmen.
Sehr vielen Dank. Das war's. Danke euch für die Fragen. Stimmt, ich bin noch dran und zwar nur noch einfach mit der Bitte an euch aufzustehen und ich bete für uns gemeinsam um den Segen. Jesus Christus, du bist unser Erlöser und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu sehen, was das in unserem Leben verändert und bedeutet. Ich bitte dich, dass du uns segnest, auch mit irgendwie Freude darüber, dass wir erlöst sein können und dass du uns Wahrheit, aber auch Gnade in unser Leben bringst. Und ich bete, dass du uns segnest, so dass wir anderen Gnade und Wahrheit bringen können, so dass wir für andere zu einem Segen werden. Ich bete einfach, dass du mit deiner Gegenwart uns in dieser Woche nah bist und uns hilfst zu sehen, dass du uns lieb hast. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.